und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Ziviles Engagement und Studium verbinden. In der heutigen Folge spreche ich mit Maggie Abel, die Teilnehmerin im gleichnamigen Seminar Ziviles Engagement und Studium verbinden an der Uni Hamburg ist. Seit 2005 ist Maggie bereits als Pfadfinderin aktiv und im Jahr 2012 kam ihre Tätigkeit als Gruppenleiterin hinzu. Mein Name ist Alex Kohlmeier, ich studiere an der Uni Hamburg Anglistik und Amerikanistik und begleite dieses Seminar als studentische Hilfskraft. Bevor die Episode beginnt, würde ich noch gerne darauf hinweisen, dass dieses Gespräch unter Corona-Bedingungen aufgezeichnet wurde. Das heißt, ich saß mit meiner Interviewpartnerin nicht im gleichen Raum und dadurch ist die Qualität leider ein bisschen schlechter als gewohnt. Maggie, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Vielleicht kannst du dich ja erstmal kurz vorstellen. Wer bist du und was machst du so?
Sehr gerne. Also wie gesagt, ich bin Maggie. Ich bin 24 Jahre alt und studiere aktuell im Bachelor Psychologie auch an der Uni Hamburg. Genau, und bin jetzt darüber dann auch in das Seminar gekommen.
Du bist ja bei der Organisation DPSG aktiv. Könntest du vielleicht ein bisschen was zu der Organisation sagen? Also was bedeutet die Abkürzung überhaupt und was macht ihr so genau?
Ja, gerne. Die DPSG, das ist ja also im Pfadfinderkontext in Deutschland generell, schmeißt man sehr, sehr gerne mit irgendwelchen Abkürzungen um sich. Und die DPSG steht für Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg und ist damit also der größte Pfadfinderverband in Deutschland tatsächlich. Wir unterscheiden uns zu anderen Pfadfinderverbänden darin, dass wir katholisch angesiedelt sind. Also unsere Mitglieder sind nicht alle katholisch, also vor allen Dingen hier im Norden nicht, aber wir gehören theoretisch mit zur katholischen Kirche und sind da auch im BDKJ Mitglied, also in verschiedensten Dachverbänden, die uns genau da so ein bisschen ansiedeln.
Wie bereits erwähnt, bist du ja schon seit 2012 ehrenamtlich aktiv, aber auch schon länger Mitglied beim DPSG, soweit ich weiß. Könntest du vielleicht ein bisschen was zu deinem Werdegang als Pfadfinderin erzählen?
Ich muss ein bisschen wahrscheinlich aufpassen, dass ich nicht zu sehr mit Pfadfinderbegriffen um mich schmeiße. Also wenn ich jetzt sage, ich habe 2005 als Wölfling angefangen, oder die wenigsten was mit anfangen. Ich habe 2005, also da war ich 8 oder 9, habe ich in der kleinsten Altersstufe angefangen. Also unsere Mitglieder quasi organisieren sich in Altersstufen, die jeweils 3 Jahre umfassen. Also es gibt die Wölflinge, die Jufis, die Fadis und die Rover. Und da ist man dann halt immer ungefähr so 3 Jahre drin. Und ich habe quasi bei den Kleinsten angefangen. Und dann quasi bin ich alle Altersstufen durchlaufen sozusagen. Und habe dann danach dann meine Gruppenleiterausbildung gemacht. Also da muss man tatsächlich eine Ausbildung für machen, damit man dann auch eine Gruppe übernehmen kann. Und habe dann angefangen, als ehrenamtliche Gruppenleiterin zu arbeiten, wenn man das so nennen will.
Ah, okay, verstehe. Und wie alt sind dann die Kinder und Jugendlichen, die du so betreust?
Also tatsächlich ganz unterschiedlich, weil man sich jedes Jahr neu, zumindest bei uns, entscheiden kann, welche Altersstufe man leiten möchte. Also da gibt es in den verschiedensten Pfadfinderverbänden verschiedenste Vorgehensweisen. Also ein anderer großer Pfadfinderverband hier im Norden, die handhaben das so, dass man als Leiter oder als Leiterin mit seiner Gruppe aufwächst und älter wird. Und bei uns ist es so, dass man sich jedes Jahr neu entscheidet, dass man, also welche Altersgruppe man leiten möchte. Und das ist also für uns auch ja gewünscht, dass man das manchmal wechselt, damit die Kinder auch nicht immer dieselben Bezugspersonen oder dieselben Leiterinnen haben. Und ich habe angefangen mit den 8- bis 11-Jährigen, war dann lange bei den 14- bis 17-Jährigen und habe aber tatsächlich, glaube ich, jede Altersstufe einmal geleitet. Ich kriege das aber auch regelmäßig durcheinander, also war durchmischt.
Du hattest ja eben schon erzählt, dass ihr von der katholischen Kirche getragen werdet. Vielleicht kannst du ja ein bisschen was zu der Geschichte des Vereins erzählen, wie genau ihr verknüpft seid, beziehungsweise auch über das Pfadfindertum generell.
Ja, ich hab tatsächlich in Vorbereitung dieses Gesprächs mich ein bisschen nochmal eingelesen, weil man diese Zahl natürlich auch nicht immer ganz präsent hat. Tatsächlich sind die Pfadfinder gerade, also wir haben ja gefühlt letztens, ist doch nicht so wirklich letztens gewesen, hatten ihr 100-jähriges Jubiläum, weil die Pfadfinderbewegung von Baden-Powell, das war der Gründer der Pfadfinder, 1907 gegründet wurde in England. Also der kam eigentlich aus dem Militär, also der hat den militärischen Hintergrund und hat ein Buch geschrieben, Aids for Scouting hieß das. Es war eigentlich eine Anleitung zum Kundschafterdienst. Also Scouts sind ja eigentlich ja Personen, die Landschaften auskunden im ursprünglichen Sinn. Und es hat irgendwie in England so eine Popularität gekriegt, vor allen Dingen unter Kindern und Jugendlichen, dass er dann angefangen hat, daraus ein erlebnispädagogisches Konzept, also es hieß damals nicht erlebnispädagogisch, aber von heutzutage kann man das so einordnen, ein Konzept zu schreiben und hat dann 1907 das erste Pathfinder-Lager tatsächlich schon veranstaltet. Und damals auch schon mit Teilnehmern aus verschiedensten sozialen Schichten, was auch heute noch immer sehr wichtig ist sozusagen. Damals hat er schon die Ziele der Pfadfinderei sozusagen formuliert. Also er nannte das damals noch ritterlich zu handeln, ehrlich zu handeln, anderen Menschen Freund zu sein, Bedürftige und Schwache zu unterstützen, Umwelt zu schützen. Also so Werte, die auch heute noch in der generellen Pfadfinderbewegung sehr hochgehalten werden. Ja, und mittlerweile, also das ist ja jetzt über 100 Jahre her, mittlerweile ist die Pfadfinderei die größte Jugendbewegung der Welt tatsächlich. Schätzungsweise sind das aktuell, glaube ich, 38 Millionen Kinder und Jugendliche. Und das sind nur die Aktiven sozusagen, weil es noch, also wenn man so alt wird, also es gibt nicht wirklich zu alt, aber wenn man quasi irgendwann aufhört, in der aktiven Pfadfinderei mitzumachen, dann gibt es also aktuell knapp 60 Millionen Altpfadfinder, die witzigerweise auch teilweise ganz schön bekannt sind. Also so Thomas Gottschalk, Maria Carey, Bill Gates oder so. Ja, und das ist international jetzt mittlerweile die größte Jugendorganisation der Welt, was ganz schön krass ist, dafür, dass es mit einer Person in England angefangen hat. So, die DPSG jetzt, also da, wo ich aktiv bin, die hat 95.000 Mitglieder, also ist auch ganz schön groß in Deutschland, tatsächlich mehr in Bayern und im Westen als bei uns im Norden, aber ist damit ja mittlerweile ganz schön groß geworden.
Das passt auch schon ganz gut zu meiner nächsten Frage. Und zwar hattest du ja erzählt, dass so Leute wie Bill Gates oder Mariah Carey aus den USA auch bei den Pfadfindern waren und die Organisation in der UK angefangen hat. Also ihr seid auf der ganzen Welt vertreten. Habt ihr denn noch irgendwie grenzüberschreitend Austausch untereinander? Gibt es irgendwie internationale Treffen oder seid ihr eher so nur in Deutschland unterwegs?
Nee, wir sind auf jeden Fall international organisiert. Also das kommt natürlich auch auf die Altersstufe drauf an, weil mit Kindern und Jugendlichen von 8 bis 11 Jahren, da sind wir noch nicht so international unterwegs. Da muss man auch ein bisschen darauf achten, was sie quasi auch anreißen können. Aber eigentlich ist es üblich, dass man im Sommerlager, also 2 bis 3 Wochen quasi über den Sommer, in den Sommerferien, dass man da unterwegs ist und meistens halt in irgendeinem benachbarten europäischen Land. Aber es ist quasi auch bewusst ein Teil der 14- bis 17-Jährigen, die an internationalen Begegnungen teilnehmen. Also da gibt es auch ganz viele Arbeitskreise und Gruppen, die sich nur bewusst dafür einsetzen, dass wir internationale Kontakte knüpfen, weil halt BP, der das gegründet hat, war auch der festen Überzeugung, dass Freundschaft und Bekanntschaft quasi Frieden bringt sozusagen oder dass das ein großer Schritt zu Völkerverständigung ist. Und deswegen gibt es ja zum Beispiel alle 4 Jahre ein riesiges weltweites Pfadfinderlager mit teilweise 50.000 Teilnehmenden aus 150 Ländern. Aber jetzt in Deutschland ganz explizit ist es häufig so, dass wir Sommerlager mit Pfadfindergruppen aus anderen Ländern, also so zum Beispiel Frankreich oder so, ist es ganz häufig, dass wir dann Sommerlager mit denen veranstalten. Und das ist dann ja ganz spannend zu sehen, weil natürlich wir nicht alle Französisch sprechen und die nicht Deutsch sprechen oder so. Und das wird immer versucht, irgendwie möglich zu machen, dass wir da auf jeden Fall irgendwie internationale Kontakte auch haben und halten.
Okay, Kids und Jugendliche im Sommerlager zu betreuen, klingt auf jeden Fall super spaßig. Das ist natürlich richtig viel Engagement so am Stück. Aber wie viel Zeit nimmt dein Engagement so im Alltag ungefähr ein? Also hast du so eine wöchentliche Arbeitszeit sozusagen?
Das ist tatsächlich unterschiedlich, je nachdem, welche Rollen oder welche Position man einnimmt. Aber eigentlich das, was die meisten hier machen, das quasi Gruppenleiterin sein. Also die Gruppenstunden sind meist 1,5 Stunden pro Woche. Und das klingt immer so nach, naja, es sind ja nur 1,5 Stunden pro Woche, aber da kommt dann noch die Vorbereitung und Nachbereitung. Also wir reflektieren oft nach den Gruppenstunden im Leitungsteam, um zu gucken, wie die Stunde gelaufen ist, wie es den Kindern geht oder so. Dann bereitet man natürlich das irgendwie mit Aktionen vor. Dann gibt es Wochenenden und Sommerlager. Also ich würde so mit zwei bis drei Stunden, aber das ist schon sehr hoch. Es kommt auch voll aufs Leitungsteam drauf an. Also von 2 Stunden bis alles, was man möchte, darüber. Also ich glaube, mehr engagieren kann man sich immer, aber wahrscheinlich so 2 Stunden, das was so der Regelfall ist. Und 2 Wochenenden pro Jahr und halt ein Sommerlager meistens noch.
Und wenn ihr nicht Planungs- oder Orga-Meetings habt, wie sieht dann ein normaler Tag aus? Vielleicht auch einfach, was macht ihr so im Sommerlager und arbeitet ihr eigentlich im Team?
Also tatsächlich, wir leiten immer im Team. Also wir versuchen immer so mindestens 3 Leute zu haben, die auch geschlechtsparitätisch besetzt sind. Besonders in pubertären Alters ist ja vielleicht auch wichtig, dass sie Ansprechpersonen auch ihres eigenen Geschlechtes haben. Und im Team ist es dann, also es passiert auch in der Vorbereitung und auch während so eines Tages passiert einfach viel, viel im Team, damit man sich halt, also man spricht sich ganz viel ab. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich so einen typischen Sommerlagertag beschreiben kann. Man bereitet in der Vorbereitung viel Inhaltliches vor. Also wir sind ja Ja, manchmal wird es als Hobbypädagogen bezeichnet. Wir versuchen wirklich inhaltliche Arbeit mit den Kindern zu machen, aber auch gleichzeitig eine Balance zu finden mit viel Spiel und Spaß, damit halt auch gruppenpädagogische Spiele oder auch Vertrauenssachen oder einfach nur Tobespiele, also je nachdem, welche Altersgruppe man da hat. Und dann versucht man so den Tag zu gestalten. Ich weiß nicht, ob ich das so was Positives beschreiben kann.
Okay, das heißt, ihr guckt dann einfach auch so ein bisschen, wie ist das Wetter und worauf haben die Kids Lust und macht dementsprechend was.
Ja, tatsächlich. Also gibt es einen Plan. Also meistens überlegt man sich im Vorhinein. Es kommt auch auf die Fahrt drauf an. Also ob, sage ich jetzt mal, nur Zeltlager macht oder ob man, es gibt auch viel, dass man wandert oder dass man Kanutouren in Schweden macht oder in Mecklenburg-Vorpommern. Also das ist auch viel, wo einfach dann paddelt man den ganzen Tag, wenn man auf einer Kanutour ist. Aber wenn wir tatsächlich Programm machen, wie es bei so einem Zeltlager, dann versuchen wir schon im Vorhinein uns zu überlegen, ob der Tag vor dem Lager, ob das ein Geländespiel wird oder ob das was mit Bauen oder Basteln oder sowas zu tun hat. Aber ja, tatsächlich ist es dann manchmal auch spontanes Umschmeißen, wenn das Wetter dann doch nicht mitspielt oder so. Aber einen Plan gibt es eigentlich zumindest in der Theorie immer.
Jetzt ist ja gerade dieser Begriff Zeltlager gefallen. Das ist ja irgendwie schon so ein Stereotyp über das Pfadfindertum, finde ich. Und bei Stereotypen sind mir noch so eingefallen, dass es ja so Abzeichen gibt und auch so Kluften, Uniformen irgendwie, die in Film und Fernsehen repräsentiert werden. Ja, wie sieht das bei euch aus? Kannst du dazu irgendwie was sagen? Ist das nur ein Stereotyp oder gibt es das wirklich?
Ich glaube, wenn man Pfadfinder hört, verbindet man das immer mit diesen Bildern aus den ja meistens US-amerikanischen Filmen, dass man Feuer machen muss und dann kriegt man was, ein Abzeichen oder man muss einen Keks verkaufen und dann kriegt man irgendwas. Und wir zumindest in Deutschland versuchen wir uns ganz bewusst eigentlich von diesem Bild zu differenzieren, weil es, also wir haben diese Kluft, das ist auch ganz bewusst, also die meisten nennen das ja vielleicht Uniform, das ist immer ein bisschen sehr hart. Wir nennen das bewusst nicht Uniform, weil diese Kluft symbolisiert eigentlich einen Wert, also dieses, dass man Kinder und Jugendlichen aus verschiedensten gesellschaftlichen Schichten hat, die auch quasi natürlich auch von verschiedensten finanziellen Hintergrund vielleicht haben. Und die Kluft symbolisiert halt dieses, das ist irrelevant hier, also weil es kommt überhaupt nicht drauf an, ob du Designerklamotten hast oder nicht, weil hier bist du völlig in Ordnung, so wie du bist und quasi, wir haben die Kluft an, um das zu symbolisieren, dass wir uns quasi gleichstellen, was das angeht. Aber das wahrscheinlich ist es wegen dieser Kluft auch noch viel verbunden mit so negativen Vorurteilen, weil wir, also im Gegensatz zu den, ich möchte die US-amerikanischen Pfadfinder überhaupt nicht schlecht reden, aber wir versuchen, einen anderen Ansatz zu wählen, der nicht leistungsorientiert ist. Also es geht nicht darum, irgendwas zu schaffen, irgendwelchen Messerpässe oder sowas zu machen. Also die machen sie schon für die Sicherheit, aber wenn das jemand nicht kann, dann ist das auch völlig in Ordnung, weil wir halt bewusst versuchen, eine Freizeitaktivität zu bieten, die nicht, ja, nicht so wie in Schule ist, also dass man die Kinder die ganze Zeit das Gefühl haben, sie müssen irgendwas leisten, um gemocht und akzeptiert und gewollt zu sein sozusagen, sondern einfach, dass es auch darum geht, Spaß zu haben und die Sachen zu machen, die man kann und auf die man Lust hat und dass sie da auch Felder entdecken können, die halt nichts mit Leistung und Bewertung zu tun haben. Legen Sie die Aufzeichnungen, diese Abzeichen, die man auf der Kluft sieht, da fragen viele halt auch mal nach, ob das, ja, hast du jetzt, wenn du mehr Abzeichen hast, bist du jetzt irgendwie cooler oder krasser oder sowas. Aber das sind einfach, ja, bunte Erinnerungen, die man sich selber an diese Kluft macht. Weil das dann irgendwie von Lagern oder von irgendwelchen Aktionen oder sowas Erinnerungen sind, aber nicht, weil man irgendwie was geschafft hat oder so. Also es hat überhaupt nicht dieses Abzeichen-Ding.
Ja, cool. Voll wichtig, dass da nicht so viel Druck auf die Kids und Jugendlichen ausgeübt wird. Das passt auch schon ganz gut zum nächsten Punkt. Warum glaubst du denn, dass dein Engagement wichtig ist? Und ja, warum machst du das auch einfach gerne?
Ja, das hat tatsächlich, glaube ich, auch viel mit diesem Nicht-Leistungsding zu tun, weil wir immer wieder merken, dass vor allen Dingen in Schleswig-Holstein, also da, wo ich mich engagiert habe oder engagiere, ist dieses G8-System eingeführt worden, was ja nochmal den Kindern sehr, sehr viel, von meiner Wahrnehmung her, sehr viel Druck aufgelastet hat. Bei den Pfadfindern, das ist halt, geht es halt überhaupt nicht darum, irgendwie Noten zu erbringen oder Leistung zu erbringen, sondern es ist einfach dieses, du bist okay, so wie du bist und du bist hier und das ist gut, das ist der Hauptgedanke eigentlich dahinter. Und das ist wirklich, also wenn man das auch vor allem ein paar Jahre lang macht, das ist so schön zu sehen, wie Kinder, die ja mit keinem so guten Selbstbewusstsein oder auch keiner guten Selbstverantwortung oder sowas in die Gruppenstunden kommen, dass die einfach echt eine Entwicklung erleben. Dadurch, dass man halt ganz viel gruppenpädagogische Spiele macht oder auch einfach der Zusammenhalt und die Aktionen. Also wenn man, keine Ahnung, irgendwo erzählt hat, dass man, also erzählen kann, dass man alleine ein Feuer gemacht hat oder sowas. Das klingt vielleicht klein, aber für Kinder und Jugendliche ist es einfach, ja, es ist was schaffen, was ungewöhnlich ist oder so. Das heißt, es gibt den Kindern, glaube ich, ganz, ganz viel, ja, positive Bestätigung oder auch von der Gruppe die Bestätigung her, weil man halt in der Gruppe akzeptiert ist und halt auch natürlich Umweltbewusstsein und Verantwortungsgefühl, also durch diese Altersstufen, wir haben auch für jede Altersstufe ein pädagogisches Konzept. Also bei den Kleinen geht es noch darum, die Welt zu entdecken und irgendwie die Gruppe zu erfahren. Und dann in den älteren Stufen geht es immer mehr darum, quasi selber Verantwortung zu übernehmen, vielleicht auch für so einen ganzen Lagertag eine Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für sich selber, für die Umwelt und die Gruppe zu übernehmen. Also das wird quasi, ja, wir versuchen sehr ein bisschen in diese Verantwortung ran zu, ja, erziehen ist das falsche Wort, weil wir erziehen nicht, aber ran zu führen sozusagen. Und ich merke, dass Also bei meiner eigenen Entwicklung, ich habe ja diese Altersstufen durchlaufen, hat es mir, glaube ich, also in vielen Lebensbereichen einfach unglaublich viel gegeben, da jede Woche hinzugehen und jede Woche eine positive Gruppenresonanz zu kriegen. Also ich glaube, das ist schon, ja, gibt den Kindern hoffentlich eine Menge. Also davon ab, dass es auch ganz viel Spaß bringt und ganz viel Abenteuer ist.
Ja, das denke ich auch. So, wie du es erzählst, wirkt es auf jeden Fall auch so, als würde den Jugendlichen bestimmte Werte vermittelt werden oder auf den Weg gegeben werden. Und das macht einfach bestimmt super viel Spaß, dabei zuzugucken. Um jetzt nochmal ein bisschen kritischer auf eure Trägerin, die katholische Kirche, einzugehen, würde ich gerne wissen, wie stark der kirchliche Einfluss so ist bei euch. Finanziert euch die Kirche nur oder müssen die Familien Beiträge bezahlen oder sogar auch Mitglied sein in der Kirche? Und würdest du denn sagen, ihr seid stark von der katholischen Kirche beeinflusst?
Nein, also tatsächlich, also wir sind quasi angegliedert mit an der Kirche, also wir fühlen uns zugehörig zur katholischen Kirche, aber die Kirche hat auf keinen Fall in irgendeiner Weise Macht sozusagen über uns, sondern das ist quasi eine freiwillige Angliederung und viele Kinder und Jugendliche sind nicht katholisch und nicht christlich und das ist auch völlig in Ordnung. Also es sind eher die christlichen Werte, die wir auch vertreten, halt mit Nächstenliebe oder sowas. Das ist halt dann, weil es auch sehr zu diesem Partner der Gedanken passt, das ist eher historisch, glaube ich, bedingt, dass wir zu der katholischen Kirche angehören. Und die Kinder und Jugendlichen, genau, es gibt einen Jahresbeitrag. Ich weiß jetzt akut nicht, wie hoch der ist, aber das ist halt auch, um die überregionalen, also Strukturen ein bisschen zu finanzieren, aber auch, weil man halt natürlich, wenn man Gruppenstunden oder sowas durchführt, braucht man halt auch Materialkosten und Kosten ja, für Versicherungen, für Zelte und sowas alles. Also da fallen natürlich irgendwie schon laufende Kosten an. Das heißt, es ist ein, ich glaube, wenn ich, lass mich lügen, ich glaube 40 Euro im Jahr oder sowas. Oder 40 Euro im Halbjahr, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall auch so, dass es quasi ganz bewusst ist, wenn es Kind als Familien gibt, die diesen Beitrag nicht bezahlen können, dann gibt es da eine Stiftung für oder eine ja, Finanztopf für, dass die das auch nicht bezahlen müssen sozusagen. Also weil es uns ganz bewusst darum geht, dass das keine Hürde ist, diese finanzielle Jahresbeitrag, sondern dass es quasi für alle Leute offen ist. Wir haben jetzt auch in letzter Zeit auch viele Flüchtlingskinder, die auch quasi mitmachen bei den Pfadfindern, die natürlich dann diesen Beitrag vielleicht nicht leisten können, aber da findet man immer Wege, dass das nicht notwendig ist oder dass auch danach die Sommerlagerteilnahme auf jeden Fall nicht durch finanzielle Hürden da irgendwie versagt wird oder sowas.
Dann sind wir auch schon fast am Ende dieser Folge. Nur noch ein paar letzte Fragen. Zum einen, wo können Interessierte sich informieren und können Leute überhaupt bei euch Mitglied werden, wenn sie nicht von Anfang an als Wölfling angefangen haben? Also in unserem Alter könnte ich jetzt mit 24 sagen, hey, ich finde es voll cool, was ihr macht, ich würde gerne mitmachen.
Auf jeden Fall. Also natürlich ist der, ich sag jetzt mal, der normale Werdegang, dass man irgendwie so reinwächst und das dann macht, wenn man das einfach schon kennt. Aber wir haben auch recht viele, nicht viele, aber keine Ahnung, auf 10 Leiter vielleicht so 2 Quereinsteiger, die halt irgendwann dazugekommen sind oder halt tatsächlich auch erst, ja tatsächlich mit 24 oder so erst dazukommen und sagen, ey, ich habe gehört, was ihr macht, ich finde das ganz schön cool, kann man irgendwie mitmachen. Und das ist auch explizit gewünscht. Also man muss natürlich irgendwie diese ganzen, man muss in die Begriffe reinkommen und irgendwie in diese Strukturen und diese Altersbezeichnungen oder sowas. Aber das kriegt man, glaube ich, relativ schnell hin. Und dann ist genau das eine, also ich nenne es jetzt mal eine Ausbildung in irgendeinem Sinne. Also wir gucken natürlich auch, was Präventionsarbeit angeht oder sowas. Haben wir da einen sehr hohen Standard. Man darf auf jeden Fall das erstmal ausprobieren oder auf jeden Fall erstmal mitmachen und dann irgendwann macht man quasi mal ein Wochenende mit, um sich irgendwie quasi diese basispädagogischen Dinge anzueignen, die wir versuchen, also mitzugeben. Aber wenn man interessiert ist, kann man auf jeden Fall auch reinschnuppern oder einfach mal mitmachen oder einfach mal vorbeikommen sozusagen. Das ist dann immer über die Strukturen vor Ort, also die, wir nennen das Stämme sozusagen, das sind da die Ortsgruppen, glaube ich, würde das sonst generell heißen, dass man einfach sich meldet oder auch bei in der überregionalen Stelle sich meldet und sagt, hallo, ich würde gerne, wo kann ich denn? Und dann wird einem da auf jeden Fall immer irgendwie geholfen. Also da kommt man auf jeden Fall rein und hin. Kann sich auch bei mir melden, wenn man möchte. Ich glaube, ich kann da auf jeden Fall auch kompetent weiterhelfen. Im Internet findet man auf jeden Fall auch ganz, ganz viele Dinge. Also spätestens unter dpsg.de oder so, glaube ich, findet man dann auch so eine Ortssuche, heißt das, glaube ich, dann, wo man eine Vereinigung vor Ort findet oder so.
Alles klar. Das heißt, es gibt kein Mindestalter, bei dem ihr jetzt sagt, okay, jetzt bist du irgendwie zu alt und wir nehmen dich nicht mehr auf oder du kannst dich nicht mehr bei uns engagieren.
Nein, also es okay. Gibt es bei anderen Verbänden, aber bei uns. Nee, wir haben auch teilweise Materialwerte, die dann vielleicht nicht mehr aktiv in der Kinder- und Jugendarbeit mitmachen, aber dann quasi andere Aufgaben übernehmen, die manchmal 40 plus sind oder sowas, die einfach noch Lust haben, sich für die Kinder und Jugendlichen zu engagieren, aber nicht mehr so. Aber nee,
okay. Gibt's nicht. Ja, cool. Dann sind wir auch schon am Ende. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch, Maggie. Ich habe auf jeden Fall eine Menge gelernt und ich denke, unsere ZuhörerInnen auch. Danke auch an euch fürs Zuhören. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann schaut doch mal auf unserem Blog vorbei und hört noch weitere Folgen des Podcasts Ziviles Engagement und Studium verbinden. Den Link dazu packen wir natürlich in die Shownotes. Auf dem Blog könnt ihr außerdem sehen, wo sich die anderen TeilnehmerInnen engagieren und erhaltet alle Infos zum Seminar. Gerne könnt ihr dort auch Fragen stellen oder uns Kommentare da lassen. Das würde uns sehr freuen. Dann bis zur nächsten Episode. Macht's gut und bleibt gesund!